Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Ich bin Martin Meyer, schön, dass Sie dabei sind. In der kommenden Viertelstunde geht es bei uns um einen Rohstoff, der regelmäßig für Schlagzeilen sorgt. Als Totengräber für den Regenwald, als Pflanze der Probleme oder jetzt vor wenigen Tagen als Grund für Kinderarbeit. Dem Lebensmittelgiganten Nestle wird vorgeworfen, Palmöl aus Plantagen zu beziehen, in denen Kinder arbeiten. Der Konzern widerspricht. Fest steht in jedem Fall, die Produktion von Palmöl hat ihre Schattenseiten. Was die Frage aufwirft, kann man das nicht einfach ersetzen? Benjamin Müller hat sich auf Spurensuche gemacht und dabei erfahren, die Sache mit den Alternativen ist kompliziert.
Diese Woche schon Palmöl gekauft? Vermutlich ja. Und vermutlich ohne es zu merken. Denn das tropische Öl steckt in allen möglichen Produkten. Mal viel davon, mal weniger.
Palmöl ist in allem, in fast allem, was süß ist, also alles, jeder, die Kekse, die Chips, die Fertigpizza, die Körpercreme, das Waschmittel, da ist eigentlich überall Palmöl drin. Margarine zum Beispiel, ein relativ hoher Teil.
Ilka Petersen, Palmöl-Expertin bei der Umweltorganisation World Wildlife Fund, WWF.
Nutella ist auf alle Fälle auch Palmöl mit drin, im Fleisch ist Palmöl mit drin, über die Futtermittel. Das heißt, wir schätzen, so in jedem zweiten Produkt im Supermarkt ist versteckt oder nicht Palmöl mit drin.
Rund 1,2 Millionen Tonnen Palmöl hat Deutschland im Jahr 2017 eingeführt. Dazu kommen noch rund 700.000 Tonnen, die in Fertig- oder Zwischenprodukten stecken. 1,9 Millionen Tonnen Import also. Ein Teil davon wird wieder exportiert und fällt deshalb aus der deutschen Bilanz. Bleiben rund 1,2 Millionen Tonnen, die hierzulande verbraucht werden. Der größte Batzen davon, mehr als die Hälfte des Palmöls, das Deutschland einführt, wird verbrannt. Kontrolliert verbrannt allerdings. In Automotoren. Einmal volltanken. An der Zapfsäule steht ein roter Golf Diesel. Gut 50 Liter lässt der Fahrer in den Tank fließen. Ein Zehntel davon, 5 Liter also, besteht aus beigemischten Biotreibstoffen. So schreibt es die EU vor. Könnte Rapsöl sein, ist aber häufig Palmöl, hat die deutsche Umwelthilfe festgestellt, als die vergangenes Jahr an Dutzenden Tankstellen Proben ziehen und anschließend analysieren ließ. Sascha Müller-Krenner ist Geschäftsführer der DUH.
Was wir gemacht haben, ist, wir haben Dieselproben gezogen bei allen großen deutschen Tankstellenketten und da kann man dann den Diesel aus Mineralöl fraktionieren und den Diesel aus Biotreibstoffen separieren und da haben wir festgestellt, vom Biotreibstoffanteil, der ja gesetzlich vorgeschrieben ist, ist ein knappes Viertel aus Palmöl. Der Rest wären dann heimische Öle wie Raps oder auch andere Importöle wie Soja. Das Problem hier ist, dass der Palmölanteil in den letzten 10 Jahren doch deutlich gestiegen ist. Da hat Greenpeace schon mal ähnliche Messungen gemacht.
Palmöl im Tank sei schädlicher, als normalen Diesel aus Erdöl zu nutzen, sagt Müller-Krenner. Weil die Verwendung im Biodiesel die weltweite Nachfrage stark anheizt und so den Druck auf den Regenwald erhöht. Aus Sicht der Umwelthilfe wäre es besser, auf die Beimischung zu verzichten und das Palmöl anders zu verwenden.
Das ist ein wertvolles Speiseöl. Wir haben 7 Milliarden Menschen auf der Welt, Tendenz steigend. Natürlich müssen die sich ernähren und insofern ist Palmöl sicher ein gutes Speiseöl, was ja auch schon seit Jahrhunderten von den Menschen genutzt wird. Wenn es nachhaltig angebaut wird, umso besser. Aber ein so wertvolles Nahrungsmittel sollte man einfach nicht im Tank verbrennen. Das ist in gewisser Weise auch unmoralisch.
Das sieht mittlerweile auch die EU so. Im Frühjahr wurde der Ausstieg aus Palmöl im Tank beschlossen. 2030 soll es soweit sein. Der Import wird dann deutlich sinken. Und schon heute muss das Öl, das in Europa für Biosprit verwendet wird, aus zertifiziertem Anbau stammen. Das soll sicherstellen, dass kein Regenwald dafür gerodet wird. Aus solchen zertifizierten Quellen stammt auch ein Großteil des Palmöls, das in Lebensmitteln verwendet wird. In diesem Bereich gehen rund 40% der deutschen Importe. Und hier ist der Rohstoff nicht so leicht zu ersetzen. Palmöl ist günstig. Das ist aber nicht der einzige Grund dafür, dass die Nahrungsmittelindustrie darauf zurückgreift, sagt Eckhard Flöter, Professor für Lebensmittelverfahrenstechnik an der Technischen Universität Berlin.
Für viele Anwendungen im Lebensmittelbereich sind die anderen essbaren Öle keine wirkliche Alternative zum Palmöl, da sie sich dadurch auszeichnen, dass es Öle sind.
Und damit bei Zimmertemperatur flüssig.
Palmöl könnte man eigentlich eher als Fett bezeichnen, da es aufgrund seines hohen Gehalts an gesättigten Fettsäuren bei Zimmertemperatur Feststoffe beinhaltet. Und für viele Anwendungen ist das notwendig. Ein Extremfall ist zum Beispiel ein Brühwürfel, der natürlich extreme Temperaturen standhalten muss, ohne wegzuschmelzen.
Hinzu kommt, Palmöl lässt sich sehr gut in seine Bestandteile zerlegen. Die kann man dann wieder gezielt einsetzen. Zum Beispiel, um zu steuern, dass der Kakaoüberzug im Mund genau so schmilzt, dass der Konsument das als angenehm empfindet. Hochfunktionale Fette lautet der Fachbegriff.
Ich brauche wenig, um die Eigenschaft, die ich erzielen möchte, zu erreichen.
Und genau deshalb ist Palmöl in vielen Lebensmitteln nicht einfach auszutauschen. Die Frage ist allerdings auch, ob das aus Umweltgründen überhaupt sinnvoll wäre. Der WWF hat dazu vor 4 Jahren eine Studie erarbeitet. Und die Antwort ist eindeutig, sagt Ilka Petersen von der Umweltorganisation. Ein Austausch bringt nichts. Er schadet eher. Denn die Ölpalme ist, was Produktivität angeht, nicht zu schlagen.
Weil der Ertrag pro Hektar Land viel, viel geringer ist, wenn ich Sonnenblume oder Raps oder Soja nehme. Also die Ölpalme ist tatsächlich sehr, sehr ertragreich. So im weltweiten Durchschnitt 3 Tonnen pro Hektar. Bei zum Beispiel Sojasonnenblumen ist es so 0,7 Tonnen pro Hektar. Das heißt, da kann ich mir einfach ausrechnen, dass ich viel mehr Fläche brauche und dadurch natürlich auch einen höheren Fußabdruck habe.
Und das zum Teil in Gebieten, die ähnlich sensibel sind wie die, aus denen das Palmöl stammt.
Gerade bei Soja ist man zwar nicht in Asien, aber man ist in Lateinamerika, man ist am Amazonas, man ist im Cerrado, man ist halt auch in sehr, sehr artenreichen Regionen. Und nur mal zum Vergleich, Palmöl steht auf ungefähr 19 Millionen Hektar weltweit, Soja auf 120 Millionen Hektar mittlerweile.
Und auch Raps- oder Sonnenblumenöl aus herkömmlicher Landwirtschaft, wie sie in Europa üblich ist, wäre ökologisch nicht besser. Noch dazu fehlt die Fläche dafür. Bleibt als Ausweg für den Verbraucher nur insgesamt weniger süßes und fettiges Essen. Ist für die Gesundheit ja eh nicht schlecht.
Na, das wäre vielleicht ein kleiner Beitrag, den wir alle leisten können für die Gesundheit und die Umwelt. Denn die leidet beim Palmölanbau und mit ihr auch die Menschen, die um die Plantagen leben. In Kolumbien ist das derzeit besonders zu spüren. Das Land ist mittlerweile zum 4. Produzenten der Welt aufgestiegen. Das bringt Geld in das krisengeschüttelte Land, sorgt aber eben auch für Probleme. Sophia Boddenberg ist in den entlegenen Norden Kolumbiens gereist und hat dort Menschen getroffen, die sagen, der Palmölboom hat tödliche Folgen.
José Rivera fährt mit seinem roten Motorrad durch die Gemeinde María La Baja an der kolumbianischen Karibikküste. Auf beiden Seiten der Straße Palmölplantagen, soweit das Auge reicht. Dazwischen erscheinen hin und wieder ein paar kleine Häuser.
Wenn man sich diese Gemeinde ansieht, sieht man, die ist von Ölpalmen eingekreist. Wenn sie sich vergrößern wollte, könnte sie das nicht. Denn vor ihr sind Palmen, hinter ihr sind Palmen, neben ihr sind Palmen. Die Bewohner müssen kilometerweit laufen, um ein Stück Land zu finden, wo keine Palmen sind. Nur da könnten sie etwas für die eigene Versorgung anbauen.
Rivera ist 45 Jahre alt und einer der wenigen Kleinbauern in María La Baja, die ihr Land nicht an Palmölunternehmer verkauft oder verpachtet haben. Er hält am Staudamm Matuya an. Eine Frau füllt Wasser in Kanister, mit denen sie anschließend kilometerweit zurück in ihre Gemeinde laufen muss. Viele Orte haben keine Kanalisation und kein sauberes Trinkwasser. Der Staudamm ist Teil eines Bewässerungssystems, das in den 60er Jahren für die Landwirtschaft der Kleinbauern gebaut wurde. Das System bewässert etwa 20.000 Hektar Land, von denen mittlerweile über 80% mit Ölpalmen bepflanzt sind. Die Bevölkerung hingegen hat nicht genug Wasser, um sich zu waschen, zu kochen und um Nahrungsmittel anzupflanzen. Das Wasser in María La Baja sei nicht nur knapp, sondern auch giftig, sagt Rivera. Er wirft den Palmölproduzenten vor, dass sie die Abwässer der Plantagen und Fabriken in die Kanäle leiten. Ihnen gehe es nur um Profit. 7 Kinder seien aufgrund von Darmkrankheiten gestorben.
Die Verschmutzung des Wassers wirkt sich auch auf die Fische aus. Das nimmt den Menschen ihre Lebensgrundlage. Vergiftete Fische können sie nicht verkaufen. Deshalb haben die Gemeinden keine Möglichkeit für ein eigenes Einkommen. Wenn sie die Fische nicht verkaufen können, weil sie vergiftet sind, wenn sie keine Lebensmittel anpflanzen können, weil sie kein Land haben, was bleibt da noch übrig? Nur als billige Arbeitskraft für die Palmölindustrie zu arbeiten. Prestar tu mano de obra barata
a la palma a como sea. José Rivera ist nicht nur Kleinbauer, sondern auch Líder Social. Er und sein Freund Jorge Moreno, 37 Jahre, gehören einer Organisation an, die sich für die Rechte der vertriebenen Landbevölkerung einsetzt. In Maria la Baja haben Paramilitärs in den 90er und 2000er Jahren tausende Bauern von ihren Ländereien vertrieben. Rivera und Moreno heißen eigentlich anders, aber sie müssen ihre Identität schützen. Sie meinen, dass die Palmölproduzenten für die Vertreibungen verantwortlich sind. Die Plantagen gefährdeten nicht nur die Gesundheit der Bevölkerung, sondern auch die Biodiversität, so Rivera und Moreno.
Wir wollen keine Monokulturen, auch nicht in unserem eigenen Anbau. Wir setzen uns dafür ein, dass nicht nur ein Produkt angebaut wird, sondern viele verschiedene Pflanzen, damit wir eine ökologische und zugleich möglichst breit aufgestellte Landwirtschaft haben.
Statt Ölpalmen sollten Bauern weiter traditionelle Produkte anbauen, wie zum Beispiel Yucca, Bananen, Mais und Kartoffeln. Dem Humboldt-Institut zufolge ist Kolumbien das Land mit der weltweit zweitgrößten biologischen Vielfalt. Aber diese verringere sich jährlich im Durchschnitt um fast ein Fünftel. Grund dafür die industrielle Land- und Viehwirtschaft. Ein besonders artenreiches Ökosystem ist der tropische Trockenwald in der kolumbianischen Karibik. Doch die Fülle an Pflanzen und Tieren ist bedroht. Vom ursprünglichen Wald sind nur noch 8% übrig geblieben. Deshalb hat die Biologin Gina Rodriguez eine Organisation gegründet, die sich für den Schutz der Ökosysteme einsetzt.
Die größte Gefahr für den Trockenwald ist, dass sich die landwirtschaftlichen Nutzflächen immer mehr ausdehnen. Die Böden hier sind sehr fruchtbar, deswegen wird viel Wald abgeholzt. Nicht nur für die Ölpalme, auch für andere Arten, die für die wirtschaftliche Nutzung gut geeignet sind. Aber der Anbau der Ölpalme ist hier in der Karibik eine große Gefahr für den Trockenwald.
Im Gegensatz zu anderen landwirtschaftlichen Sektoren wird die Palmölindustrie von der kolumbianischen Regierung subventioniert. Denn die weltweite Nachfrage nach Palmöl boomt. Das Öl wird nicht nur in Nahrungsmitteln und Kosmetikprodukten eingesetzt, sondern auch als Biokraftstoff. Kolumbien ist der wichtigste Palmölproduzent Lateinamerikas und der viertgrößte der Welt. In einem Glashochhaus der Hauptstadt Bogotá arbeitet Felipe Garcia. Er ist beim Palmölunternehmerverband Fede Palma für den Bereich nachhaltige Entwicklung zuständig. Sein Job? Das schlechte Image seines Industriezweigs aufzubessern. Garcia beteuert, dass in Kolumbien keine Wälder für die Palmölplantagen abgeholzt werden, so wie in Malaysia und Indonesien.
Unsere Geschichte ist anders als in anderen Ländern.
Unsere Geschichte ist anders. Die Palmen werden in Regionen angepflanzt, die bereits vorher für Landwirtschaft oder Viehzucht genutzt wurden. Und zwar dort, wo es den Bauern nicht gut ging, weil ihre Produktion nicht rentabel war. Sie sind zur Palme gewechselt, die ihnen ein würdevolles Leben ermöglicht.
Fede Palma versucht, das kolumbianische Palmöl als nachhaltiges Palmöl zu vermarkten. Damit das Wort Nachhaltigkeit zu mehr als einem Werbeslogan wird, ist in Kolumbien aber noch viel zu tun.
Fluch und Segen der Palmölproduktion. Mehr dazu finden Sie auch im Netz unter deutschlandfunkkultur.de/Zeitfragen. Und dort übrigens können Sie auch den Podcast zu unseren halbstündigen Featuren abonnieren, wenn Sie das noch nicht getan haben. In der neuen Folge geht es heute um die Zukunft der Städte und die Frage, wie wir leben wollen. Hören Sie rein. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal.